Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, für den heutigen Predigttext benötige ich zwei Anläufe. Hier mein erster. Eben noch war eitel Sonnenschein, Partystimmung. 4000 Menschen waren zusammengekommen wegen ihm. 4000 Menschen wurden satt, als er gebot, die wenigen Brote und Fische an die Menge zu verteilen. Ja, Wunder waren geschehen, wie zuletzt in Bethsaida, wo er einen Blinden geheilt hatte. Und nun dieses. Nun erzählt er, der Wunder tut, er, der Kranke heilt, der auch ihrem Leben neue Ausrichtung gegeben hat, von Verwerfung und Leid und Tod. Nein, das konnte, das durfte nicht sein. Was für ein Wechselbad der Gefühle. Sie brauchten doch ihn. Wenn ihnen das Wasser bis zum Hals stand, wenn die Stürme des Lebens über sie kamen, wenn sie wie kleine Nussschalen unter den sich auftürmenden Wellen zu sinken drohten. Sie brauchten ihn als Fels in der Brandung ihres Lebens. Sie brauchten ihn als den, der Wind und Wasser Einhalt gebieten konnte. Den, der die Stürme ihres Lebens zur Ruhe bringen konnte. Bei ihm waren sie geborgen. Bei ihm waren sie sicher. Was redet er also vom Tod, von seinem Tod? Das durfte einfach nicht sein und Petrus sagt ihm das auch. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, »Geh hinter mich, du Satan, denn du meinst nicht, was göttlich, sondern was menschlich ist.« Was für eine verbale Klatsche. »Geh hinter mich, du Satan.« Wo ist hier Jesu Einfühlungsvermögen für die Not der Jünger? Wie kann er ausgerechnet den seiner Freunde jetzt so anfahren, der doch als erstes bekannt hatte, du bist der Christus? Petrus hatte doch verstanden, dass sein Lehrer nicht nur ein Wanderprediger und Wunderheiler war, nicht nur eine imposante Person mit besonderen Gaben, sondern eben der, auf den sie alle gewartet hatten, der Gesalbte, der Heiland, der Erlöser, ja, der Christus. Und nun dies. Geh hinter mich, du Satan. Das sitzt. So etwas hätten seine Jünger von ihm eigentlich nicht erwartet. Und du und sie und ich? Passt das in unser Bild von Jesus? Musste das wirklich sein? Hätte er nicht etwas vorsichtiger formulieren können, weniger harsch, mehr eingehend auf die Bedürfnisse des Petrus und natürlich auch mehr eingehend auf unsere Bedürfnisse. Wo bleibt seine Empathie? Ein zweiter Zugang. Denn ja, heute ist ja eigentlich auch Karnevalssonntag. Heute ist, wie es bei uns in Braunschweig heißt, Schuduvel oder sagen wir besser, heute wäre Schuduvel gewesen. Manche denken, dass schon seit Urzeiten dieses bunte Treiben in Braunschweig stattgefunden hat. Und tatsächlich ist laut Wikipedia-Eintrag eine erste Erwähnung des Schuduvels bereits für das Jahr 1293 im Braunschweiger Stadtbuch nachweisbar. Allerdings war diese mittelalterliche Tradition lange unterbrochen. Wiederbelebt wurde das närrische Treiben erst 1979 und zwar zunächst mit einem Kinderkarnevalsumzug. Daraus entwickelte sich dann der heutige Karneval mit zunehmend mehr Zuschauern. Sahen 1984 etwa 50.000 Jecken den Braunschweiger Karnevalsumzug, waren es Anfang der 1990er Jahre bereits über 200.000. Eine bewusste Verbindung zum mittelalterlichen Schuduvel wurde allerdings erst 2005 hergestellt. Seitdem kennen wir den mit ca. 6 Kilometer Länge größten Karnevalsumzug des Nordens unter dieser Bezeichnung, als Braunschweiger Schuduvel. Warum erzähle ich Ihnen das? Nun, Weil der Name unseres Karnevals in Braunschweig im Grunde auch als Überschrift über dem heutigen Bibeltext stehen könnte. Show bedeutet so viel wie scheuchen, verjagen. Und Duvel meint den Teufel. Es geht also beim Braunschweiger Karneval nicht nur um Prunkwagen und Ehrengarde, Dreigestirn und Funkenmariechen, sondern es geht darum, den Teufel zu verjagen. Geh hinter mich, du Satan. So hatte Jesus es gesagt. Klar, wir reden nicht gerne vom Teufel, vom Satan. Das passt nicht in unsere aufgeklärte Welt und es passt doch auch nicht zu unserem Erwartungsbild von Gott. Also bitte, rede von etwas anderem. Rede von dem Guten, rede von dem Schönen, rede von der Herrlichkeit Gottes, von seiner Liebe. Denn da ist ja schon genug Schweres, genug Bedrohliches, ja offenkundig genug Böses im Leben, in der Welt. Dem dürfen wir doch hier, in dieser heiligen Kirche, in diesem Gottesdienst, keinen Raum geben. Und schon denken und reden wir wie Petrus, als Jesus ihn angefahren hat. Nein, liebe Gemeinde, gerade weil wir diesen geschützten heiligen Raum haben, gerade weil wir in der Feier des Gottesdienstes der Gegenwart Gottes mehr bewusst werden dürfen als da draußen in unseren Alltagsgeschäften. Gerade deshalb ist dies hier der geschützte Raum, in dem wir das Schwere, das Beängstigende, das Bedrohliche, ja, sogar das Böse, das, was uns von Gott zu trennen droht, benennen und bedenken dürfen. Unsere Gottesdienste sind im besten Sinne des Wortes Show-Duvel feiern. Sie ermöglichen in der schützenden Gegenwart Gottes auf das Belastende, das, was Angst macht, zu schauen, unsere Ängste wahrzunehmen, zuzulassen und sie dann durch Gott ins rechte Licht zu setzen. Wir sind in unserem Leben bedroht. Das ist die Urwahrheit menschlicher Existenz. Vom ersten Moment unseres Lebens, noch im Mutterleib, noch vor unserer Geburt, bevor wir die Welt um uns anfangen wahrzunehmen, vor unseren ersten bewussten Gedanken und Entscheidungen, ist eines gewiss. Unser Leben ist fragil. Es ist stets gefährdet. Denn es ist endlich. Der große Theologe und Philosoph Anselm von Canterbury hat es so zusammengefasst. Nichts ist gewisser als der Tod, nichts ungewisser als seine Stunde. Vieles, was uns im Leben antreibt, was uns auch im Positiven beflügelt, gilt der Zurückdrängung des Todes. Und das ist gut. Es ist richtig, dass wir uns für das Leben einsetzen, dass wir forschen, wie Krankheiten geheilt, wie Leiden gemindert und wie Leben lebenswert gestaltet werden kann. Das ist die gute Seite der Medaille. Wer aber in all diesem getrieben ist von der Todesangst, wer Leben versucht an sich zu raffen wie Geldstücke in einem Sparschwein, der, so sagt Jesus, wird es verlieren. Wer also keinen Umgang findet mit seiner Urangst, der Sterblichkeit, der findet auch keinen Frieden. Der wird rastlos, der bedroht andere, um sich zu schützen, der nimmt den Tod anderer in Kauf, damit das eigene Leben möglichst bunt, möglichst schrill, möglichst lebendig ist und verfehlt sein Leben letztlich kolossal. Was hilft es dem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und Schaden zu nehmen an seiner Seele? Diese Frage Jesu rufe ich heute all jenen zu, die nach Macht und Einfluss gieren, die Armeen aufmarschieren lassen, Menschengruppen infiltrieren, Ängste schüren. Welchen Gewinn werden sie haben? Geh hinter mich, du Satan. Ja, das gilt es, diesen Potentaten zu sagen. Aber auch den Stimmen in uns selbst, die uns verhärten lassen gegenüber den Nöten anderer. Den Stimmen, die uns zum Festhalten auffordern, die nicht loslassen und freigeben können. Manchmal sind wir Gefangene unserer eigenen Ängste, die uns quälen und die wir doch nicht abstreifen, nicht loslassen können. Wie Gollum im Herrn der Ringe halten wir an unseren falschen Schätzen fest. Mein Schatz, my precious. Und verlieren dabei den einen wahren Schatz aus den Augen. Dieses unglaublich einmalige Geschenk, dass wir selber sind. Diese Zeit, die uns gegeben ist und in der wir uns und unsere Gaben verschenken dürfen. Zu meinem, zu deinem, zu unser aller Wohl. Wo wir uns selbst als Geschenk Gottes für seine Welt, als zeitlich begrenzter Teil der Schöpfung im Diesseits unserer Welt und als unbegrenzter Teil seiner Ewigkeit verstehen, verliert das Böse an Macht, weil selbst der Tod keinen Schrecken mehr hat. Das ist der Kern der Botschaft Jesu. Das ist das Evangelium, die freudige, gute Nachricht, dass der Tod eben nicht das Ende ist, sondern der Anfang der neuen Welt. Nicht das Ende meiner Zeit, sondern der Beginn eines Seins in der Quelle des Lebens selbst, mit Gott in Ewigkeit. Wir wissen nicht unsere Stunde, hat Anselm von Canterbury festgestellt. Wir wissen aber, solange diese noch nicht gekommen ist, ist uns dieses unser Leben geschenkt worden, mit den wunderbaren Möglichkeiten, die eine jede und ein jeder in unserer individuellen Einzigartigkeit hat. Und wir dürfen unser Leben und das Leben aller Menschen und Geschöpfe dieser Welt reicher machen, indem wir uns mit unseren Gaben einbringen, sie miteinander teilen. Manchmal wird dies leicht sein, manchmal schwer. Manchmal werden wir fröhlich und zuversichtlich sein, manchmal traurig und bedrückt. Aber wer, wie Jesus sagt, sein Kreuz, seine Verantwortung, manchmal auch sein Leid auf sich nimmt und ihm nachfolgt, der wird das Leben gewinnen. Und schon hier und jetzt und einst in der ewigen Herrlichkeit. Amen, möchte ich hier jetzt sagen. Aber dann habe ich vor ein paar Tagen ein Gedicht gelesen, das mich in besonderer Weise in diesen Tagen begleitet. Der Titel heißt Rezept. Und der Inhalt ist in gewisser Hinsicht eine aus Worten geknüpfte Richtschnur, eine Orientierung in den Irrungen und Wirrungen des Lebens. Ein Rezept halt, wie wir umgehen können mit unseren Ängsten. Rezept von Mascha Kalecko. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Für die paar Jahre wird wohl alles noch reichen. Das Brot im Kasten und der Anzug im Schrank. Sage nicht mein, es ist dir alles geliehen. Lebe auf Zeit und sieh, wie wenig du brauchst. Richte dich ein und halte den Koffer bereit. Es ist wahr, was sie sagen. Was kommen muss, kommt. Geh dem Leid nicht entgegen. Und ist es da, sieh ihm still ins Gesicht. Es ist vergänglich, wie Glück. Erwarte nichts und hüte besorgt dein Geheimnis. Auch der Bruder verrät. Geht es um dich oder ihn? Den eigenen Schatten nimm zum Weggefährten. Feg deine Stube wohl und tausche den Gruß mit dem Nachbarn. Flicke heiter den Zaun und auch die Glocke am Tor. Die Wunde in dir halte wach, unter dem Dach im Einstweilen. Zerreiß deine Pläne, sei klug und halte dich an Wunder. Sie sind lang schon verzeichnet im großen Plan. Jage die Ängste fort und die Angst vor den Ängsten. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.